Reisen.
Gärten und Afrika. Irgendwie will das nicht zusammenpassen. In einem Erdteil, der von Dürre gekennzeichnet ist und wo es in weiten Teilen für die dort lebenden Menschen ums nackte Überleben geht, dienen die paar Quadratmeter hinter der Hütte erst einmal zur Ernährung der Familie. Mit Mais, Maniok oder Bataten. Und selbst in regenreicheren Regionen wie Südafrika ist der Besuch von Gärten für Touristen eher ein exotischeres Ziel. Viel eher denkt man an atemberaubende Tiererlebnisse im berühmten Krüger-Nationalpark, an den mächtigen Tafelberg bei Kapstadt, vielleicht auch an die erlesenen Weine der Kapregion, doch noch lange nicht an Gärten. Bis eines Tages der Wunsch erwacht, winterlicher Kälte und Dunkelheit zu entfliehen und dabei bestenfalls auch die Sehnsucht nach Frühling zu stillen. Spätestens dann kommt das südliche Afrika ins Spiel, wenn hier in Deutschland das trübe Wetter beginnt und der Frost mit eisigen Klauen nach uns greift, beginnt dort gerade der Frühling. Und der empfängt mich mit Klängen und Geräuschen, wie sie eben nur in Afrika zu hören sind. Selbst im Wüstenstaat Namibia, für den die Namib, die älteste Wüste der Welt, ja namensgebend ist, selbst dort, wo du glaubst, kein Leben mehr entdecken zu können, selbst dort klingt es. Und das Leben erwacht wieder, denn es ist ja Frühling. Rund um das stachelige Geäst der Akazien erscheinen hellgrüne Blättchen. Und während ich noch so die sprießenden Zweige in meinem kleinen Notizbuch skizziere, denke ich an die Giraffen. Denn Giraffen ernähren sich von Akazienblättern, je frischer und zarter, desto besser, was für die Angefressenen wirklich nicht wünschenswert ist. Da nützt es dem Baum auch nichts, dass er fiese zentimeterlange Dornen hat, um die Giraffe fernzuhalten. Diese hat nämlich eine dicke Haut am Maul und eine 30 cm lange Zunge, mit der sie trotzdem an die Blätter herankommt. Doch Akazien haben eine Abwehrstrategie entwickelt, sie reden miteinander. Zugegeben, reden ist vielleicht etwas zu viel gesagt, doch wie alle Bäume können sich Akazien mit ihren Nachbarn über Botenstoffe verständigen. Vorausgesetzt, das sind auch Akazien. Die Akazien kommunizieren, um zum Krieg zu rüsten. Gruselig? Nein. Aber lästig für Giraffen. Also hat sich die Akazie zu einer brillanten Kriegskünstlerin entwickelt. Sobald eine Giraffe oder eine Antilope oder was auch immer an ihr frisst, beginnt im Baum das Wettrüsten. Die Akazie bildet in Windeseile Tannine, also Bitterstoffe, die sie in die Blätter leitet. Das hat die Giraffe nun davon, der Baum schmeckt nicht mehr. Und nicht nur das. Es lohnt sich auch nicht einfach zum Nachbarbaum zu wandern, denn die angefressene Akazie hat über eben jene Botenstoffe über den Wind verbreitet, Achtung, Giraffe im Anmarsch. Jede Akazie in der Nähe rüstet daraufhin automatisch ihre Blätter mit denselben Bitterstoffen aus und schmeckt dann genauso furchtbar. Keine Chance für hungrige Giraffen, könnte man meinen, und häufig stimmt das auch. Doch Giraffen sind ja nicht doof. Sie prüfen vor dem Fressen die Windrichtung und bewegen sich dann gegen den Wind von Baum zu Baum. Afrika at its best. Und dann habe ich besonderes Glück. Die jungen Frauen und Männer vom Stamm der Ovambos, die in unserer Lodge als Köchinnen, Kellner oder Zimmermädchen arbeiten, beginnen zum Feierabend zu singen. Und ein ganz neuer Klang begleitet uns nun durch Afrika.
Bye.
Südafrika bietet aber noch einen ganz anderen und besonderen Klang. Die skurrilen Laute der Klicksprache, die die Khoisan und die San bis heute noch gebrauchen. Wenn sie zum Beispiel ausdrücken wollen, dass es ihnen gut geht, oder wenn sie auf der Jagd sind und ihrem Kumpel auf der anderen Seite des Berges sagen wollen, dass hier gerade ein Zebra vorbeikommt.
For you to say you are good, you have to say Kanya. The first one is pronounced as Na, Kanya. The second one is almost like a hash. It's pronounced as Na. And then something like that is pronounced as N. Okay, and the last ones are two lines together. They are pronounced as, for example, if we are hunting and you find maybe a zebra here, you cannot call John behind the mountain, so you will have to use the clicks. I might stand here and say, once he hear on the other side, he will respond back.
Doch auch Gerüche gehören zum Afrika-Erlebnis. Der harzige, an Weihrauch erinnernde Duft, den die Zweige eines unscheinbaren Strauchs verströmen, der zwischen den versteinerten roten Dünen der Namib wächst. Das Parfüm der San, die früher Buschleute genannt wurden. Die San und auch die Ovambos wussten alles über die hier wachsenden Pflanzen, nutzten sie oft als Heilpflanzen oder haben damit ihre Kissen ausgestopft. Jenen unscheinbaren Strauch mit den grau behaarten Blättern, die bei Berührung ihren würzigen Duft verströmen, lerne ich in Kirstenbosch kennen, einem der schönsten und größten botanischen Gärten der Welt. Dort lerne ich auch den Namen der Pflanze, Hottentottenbets, womit ich unsanft an die koloniale Vergangenheit Europas erinnert werde. Immerhin waren es die niederländischen Einwanderer, die Buren, die mit dem Schimpfwort Hottentotten einfach mal gleich die verschiedenen Stämme der hier lebenden Afrikaner zusammengefasst haben. Bis heute erhalten geblieben in diesem botanischen Namen. Aber die Pflanzen der Kapregion sind nicht nur in dieser Hinsicht einzigartig. Hier befindet sich ja auch die Heimat vieler unserer Kübelpflanzen. Schmucklilie und Clivia, Bleiwurz, Strelitzie und Pelargonie kommen ursprünglich aus dem südlichen Afrika. Und Rooibos wie Honeybush-Tee sind bei uns ja inzwischen ebenso populär wie die berühmten Weine vom Kap. Hier in der kleinen Kapregion konzentriert sich mehr als ein Drittel der über 20.000 Pflanzenarten, die das kompakteste Florenreich der Erde aufbieten kann. Und sie alle sind zu finden in jenem außergewöhnlichen botanischen Garten Kirstenbosch. Hier erwacht meine ungefähre Ahnung von der unglaublichen Pflanzenvielfalt, hervorgebracht von einem freundlichen Klima. Der botanische Garten Kirstenbosch am Fuß des Tafelbergs gilt nicht nur als einer der schönsten botanischen Gärten der Welt, er ist auch eine botanische Schatztruhe mit unzähligen in Südafrika heimischen Pflanzen und er ist ganz dem Schutz der endemischen Flora gewidmet und liefert den perfekten Einstieg in die Pflanzenwelt des südlichen Afrikas. Doch vor der überwältigenden Pflanzenvielfalt, vor dem hölzernen Baumschlangenpfad durch die Wipfel riesiger Bäume, vor dem allen fallen mir diese freundlichen und hilfsbereiten Parkguides auf, allesamt ehrenamtlich wie die ältere Südafrikanerin, die uns auf einen Jungvogel hoch oben im Geäst aufmerksam macht und uns dann auch noch das Muttertier zeigt. Adlereulen seien das. Ich muss erst Herrn Google befragen, um herauszufinden, dass die Adlereule im englischen Sprachgebrauch unsere Uhus bezeichnet. Oder der mit unzähligen Kameras und Teleobjektiven behängte Südafrikaner in Rangerkleidung, der mir ungefragt im Vorübergehen die Blüte der Bergdahlie Liparia splendens am Wegesrand zeigt. Liparia splendens ist ein blühender Feinbossstrauch, womit wir beim wichtigsten Thema wären, wenn es um Gärten und Pflanzen in Südafrika geht, der Feinboss. Übersetzt bedeutet Feinboss feiner Busch und bezeichnet die einzigartige Pflanzengemeinschaft aus Protea, Erika und anderen heimischen Pflanzenarten. Die Feinboss genannte Vegetation ist mit einem enormen Reichtum an Blütenpflanzen gesegnet und die Nationalblume des Landes, die Protea, ist nur eine davon. Aber sie begegnet uns hier in Kirstenbosch auf Schritt und Tritt. Doch auch ein Problem begegnet uns hier. Das südafrikanische Klima meint es eben auch gut mit den über Jahrhunderte hinweg eingeschleppten Pflanzen aus der ganzen Welt. Mit den Korkeichen, einst von Weinbauern eingeführt, den wunderschön blau blühenden Jacarandas, den Palisanderbäumen oder den australischen Eukalyptusbäumen und Akazien, die der einheimischen Feinboss-Vegetation gefährlich werden. Alien Plants heißen diese eingeschleppten Pflanzen hier, und die Eindringlinge in Schach zu halten, entpuppt sich als Sisyphus-Aufgabe, der sich engagierte Biologen und ungezählte Freiwillige vor allem in Naturreservaten widmen. Und da habe ich wieder Glück, denn Pascal Burrows, unsere wunderbare Guide durch Kapstadt und Kirstenbosch, erweist sich als exzellente Kennerin und aktive Arbeiterin für die Artenvielfalt ihrer südafrikanischen Heimat. Unser interessantes Gespräch haben wir im besten Café der Welt im 6. Distrikt in Kapstadt geführt, der True's Coffee Roastery. Inzwischen weiß ich, dass dieser einzigartige Coffeeshop und Rösterei in einem ehemaligen Lagerhaus, das von oben bis unten mit Metallrohren und skurrilen alten Maschinen gefüllt ist, ganz oben auf der Bucketlist eines jeden Kaffeeliebhabers stehen sollte. 2 Jahre in Folge vom britischen Daily Telegraph zum besten Café der Welt gekürt, bekomme ich dort den gewünschten Zucker zu meinem Kaffee Latte eben nicht. Erst probieren heißt es. Und wirklich, dieser anbetungswürdige, mild geröstete Kaffee braucht keinen Zucker. Und auch hier zwischen gigantischen Kaffeeröstern, Industrieschick und vielen fröhlich schwatzenden Menschen aus Cape Town, auch hier klingt Afrika ganz besonders. Hört es euch einfach selbst an.
Ich sitze hier in Südafrika, in Cape Town, in einem Café, was nachweislich den besten Kaffee der Welt macht und uns auch verkauft. Deshalb sitzen wir in so schöner Runde. Und dieses Erlebnis verschafft mir gerade Pascal Burrows. Zweite Generation Südafrikanerin, heißt Mama ist in den 50ern ausgewandert, aus Deutschland, als Friseurin erfolgreich in Cape Town gelandet, und so ging es dann weiter. So. Und du bist hier geboren.
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, wir hatten einen wunderbaren Vormittag hier in Kirstenbosch, ich habe mich immer gefragt, wie geht Gardening, wie geht Gärtnern hier in Südafrika? Eigentlich geht doch alles von allein. Ihr habt Sonne, ihr habt alles, aber ich relativiere das inzwischen ein bisschen. So ganz einfach ist es auch nicht. Jetzt habe ich aber eine Fachfrau. Pascal, ihr habt vor rund 30 Jahren, du und dein Mann, euch eine Farm gekauft. Also genau das Ziel, was man sich immer so vorstellt, wenn man nach Südafrika auswandert, dann will man sich eine Farm zulegen. Wo ist die Bank? Wo ist deine Farm? Und wie sieht die aus? Wie groß ist sie? Erzähl.
Die ist hier ist knapp über 4 Hektar groß. Wir haben sie von der Gemeinde gekauft. Sie wurde sehr vernachlässigt. Es war eigentlich an einem Teil vom Garten wurden Steine für Straßenbau entfernt. Also das hatte ein paar Löcher drin, das hatte exotische Bäume drin, also viele, viele Port Jacksons, viele Eukalyptusbäume, alles australische Bäume. Und zwischendrin haben Leute, also die Nachbarn haben viel da auch entsorgt. Und das war so ein bisschen von allem sehr vernachlässigt. Und unser Traum war, dass wir Burland, Lowland, Rhinosterfeld / Fynbos wieder regenerieren können. Und jeder.
Das musst du jetzt nun den Hörern, die nicht wissen, wovon wir hier sprechen, eigentlich ein bisschen erklären. Region, wir sind Kapstadt.
Kapstadt. Und außerhalb von Kapstadt. An den Lowland ist also an den Bergen liegen, aber nicht. Also das Fynbos, das auf den Bergen wächst, ist ganz anders als das Lowland Fynbos.
Ja, ja. Und da hake ich jetzt mal ein. Aber ihr habt diese Farm ja auch nicht gekauft, um jetzt Rinder zu halten oder Schafe zu halten, sondern was wolltet ihr? Ihr wolltet es.
Wir wollten ein,
ja,
ja, wir wollten unser eigenes Naturschutzgebiet kreieren. Wir wollten das einheimische Gebüsch um uns haben. Also das war unser Ziel, und das haben wir auch geschafft nach 30 ja. Jahren.
Es
hat 30 Jahre gebraucht.
Das hast du jetzt genau so genannt, wie man es eigentlich im Deutschen nennen würde. Das einheimische Gebüsch. Darum geht es nämlich.
Ja.
So, du sagst uns jetzt mal den richtigen englischen Namen oder afrikanischen Namen.
Das ist Fynbos. Das kommt vom Holländischen, wo die Holländer, als sie hier angekommen sind im 17. Jahrhundert, haben sie gesagt, das ist Fynbos. Das übersetzt heißt feine Gebüsch. Damit konnten sie nichts anfangen. Sie brauchten Bäume für Häuser. Wir hatten keine Bäume. Wir hatten nur Haarbäume am Berghang, aber das meiste war Fynbos, kleines Gebüsch.
Und das ist das, was der Afrika-Tourist in Südafrika natürlich auch zu sehen bekommt. Denn da gehören ja diese Wahnsinnsblüten dazu.
Ja,
diese
die ihr in Deutschland für so viel Geld kauft, diese Proteen.
Genau. Und das Gebüsch wolltet ihr wieder ansiedeln.
Ja.
Das war weg.
Ja.
Das war weg. Ja. Das brauchte keiner. Waren das keine Bäume.
Die Farmgebiete eigentlich, die Farmgebiete im Westkap, also und hauptsächlich dann Landbauwirtschaft Wein, hat das meiste, also der Grund, dass da so wenig Renosterfeld Fynbos in Südafrika, also in Kapstadt existiert, ist wegen Landbauwirtschaft.
Ja, natürlich.
Und wir haben dieses Grundstück zwischen Weinbergen gekauft.
Ja, ja.
Und und wir wollten ein Stück Natur wieder zurückbringen, denn wir haben Kapfüchse auf unserem Grundstück gehabt, wir haben so viele Vogelsorten gehabt, alles kam zurück.
Aber auch, was du mir vorhin erzählt hast, kurz vom Kräutergarten, aber eine Kobra hat auch ihren letzten Hund gerade gekillt. Ja. Damit muss man auch leben, oder?
Ja, das ist leider so.
Ja, aber gut, okay, das ist Natur.
Aber
was
guck
machst
mal,
du, wenn du eine Kobra von weitem, nur mal so kurz, wenn du gärtnerst, also du musst ja anpflanzen und so weiter, wenn du eine Kobra siehst, wieso geht die nicht? Normalerweise geht sie doch weg.
Natürlich geht sie weg, sie verlässt sofort. Der Hund, der die Kobra hat die Kobra angegriffen. Und deshalb, die Hündin hat natürlich die Kobra angegriffen. Das war es natürlich, dass die Kobra dann sich verteidigt hat. Kobras sind sehr scheu.
Du hast ja gesagt, eigentlich Schlangen sind nicht das größte Problem in Südafrika, oder?
Nein, wenn man wirklich, es ist genauso so dramatisch, wie Leute jetzt über Haianfälle reden. Ich meine, da werden viel mehr Leute von Bienen getötet jedes Jahr als von Haien oder von Schlangen. Okay, das muss man wirklich im Kontext sehen.
Aber wenn du den Garten aber anbaust und ihr wolltet ja Natur zurückholen, das war euch ja wichtig.
Ja.
Was war zuerst wieder da? Vögel?
Zurück? Das kam zurück? Ja, Vögel, klar, die Vögel. Ja, weil ich meine, vorher waren da nur Bäume, da waren keine Blumen. Und ja, die Insekten und die Vögel. Wir hatten sogar, ich denke, 10 Jahre her hatten wir sogar eine Studie von Stellenbosch Universität, die wirklich die Insekten gezählt haben.
Was kam dann so an Tierwelt wieder?
Ja, die Kapfüchse kamen wieder, wir haben, da sind kleine Stirnbuckys, das sind kleine Antilopen, ja, da ist viel Leben.
Die Gärtner in Südafrika am Kap.
Hat ein paar Herausforderungen, wo man nicht dran denkt. Erstens, Boden ist sehr arm, deshalb Weinberge, das ist hauptsächlich Ton. Das ist problematisch. Das andere ist, dass wir den Südoster haben. Das trocknet natürlich alles aus oder natürlich mit Blüten. Genau, Südosterwind.
Ja.
Der ist
ganz schön viel versucht. Erzähl mal von diesen 60 gepflanzten Bäumen.
Das ist Teil vom Fynbos und es wächst eigentlich nur auf den Bergen. Und das sind Silver Trees, Cape Silver Trees. Und wir haben sie überall hingepflanzt und die sind allmählich über 2 bis 5 Jahre alle gestorben. Da haben wir endlich geschnallt, dass das nicht die Region ist für diese Bäume. Und dann haben wir diese Cape, die heißen Sacred Bussi auf Afrikaans. Das sind Und die wachsen im Lowland. Das ist auch so eine Protee, eine große Protee, die die Vögel lieben, weil es so süß ist. Deshalb auf Afrikaans Zeike ist Zucker, Bossi ist Busch.
Also die Zuckerbusch wachsen, eigentlich.
Ja, Zuckerbusch. Das ist eine Protee, die ist auf der Farm, also sie mochte die Farm.
Also du hast 4 Hektar Platz gehabt in den letzten Jahrzehnten, und um zu pflanzen und zu arbeiten. Ich habe mit Mühe und Not 170 Quadratmeter, ein bisschen weniger. Ich bringe es nicht übers Herz, oder kaum übers Herz, aus meinem Garten Blumen zu schneiden und sie in die Vase zu stellen. Wie ist das bei dir?
Ich habe immer gesagt, ich brauche keine Blumen im Haus. Ich brauche nur aus dem Fenster gucken.
Geht mir ganz genauso. Hat das was mit dem Gärtnern zu tun? Klar, wir töten sie ja. Dann ist sie tot. Deshalb können wir die nicht schneiden. Wahrscheinlich ist es das. Meine Schwiegermutter hat das immer ganz anders gemacht. Die hat den Garten nur dafür gehabt,
reinzuholen.
Ja. Ist auch eine Haltung. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Du brauchst ja nur rauszuschauen. Wann ist die beste Zeit für Protein?
Eigentlich Winter. Winter bis Frühling. Die beste Zeit für Blüten oder Zwiebelblüten ist natürlich Frühling.
Ja.
Aber für Protein ist Winter und bis in den Frühling, ja.
Also falls man uns hier schmatzen hört, diese Sandwiches sind ausgezeichnet. Sind eine Bombe. Deins auch.
Lecker.
Die sind hervorragend. Du bist ja nun auch nicht mit diesem Wissen geboren worden. Wie ist das losgegangen? Warum hast du plötzlich gesagt, nee, ich möchte hier was für die Natur tun? Und wo hast du dein Wissen her?
Einfach so aufgebaut. Learning by doing. Und wir haben natürlich Kirstenbusch besucht, viel besucht am Anfang.
Den nachweislich schönsten botanischen Garten der Welt. Inzwischen können wir es sagen, es ist so.
Ja.
Und da hast du dir sozusagen dein Wissen dann dort angelesen? Bist du dann in die Nursery gegangen, in die Gärtnerei? Oder hast du gar noch von Samen gearbeitet? Du hast mit Samen gearbeitet?
Wir haben mit allem gearbeitet.
Oh mein Gott.
Wir haben auch geerntet. Ich meine, Samen geerntet von anderen Proteinen. Und das ist nicht so, wie wenn man einen kleinen Garten hat. Wenn man so einen riesen Teil hat, dann ist es, dann gärt man, man versucht die Pflanzen zu retten oder ein bisschen Wasser zu geben, aber wir hatten kein,
Bewässerungssystem.
Nein, genau.
Natürlich nicht. Das ist sowieso meine erste Frage.
Da müssten wir natürlich vertrauen, dass die Pflanzen einen Sommer überleben. Und wenn sie sterben, dann ist es too bad, dann fangen wir nächstes Jahr wieder an. Und wir haben einfach Samen gestreut, also so fast wie Farmen, so gestreut. Ne? Und dann kamen sie entweder hoch oder nicht.
Also das ist überhaupt die Natur gespielt.
Genau, so wie fast wie Permaculture. Einfach.
Ja. Und jetzt mal im Ernst, wie sieht denn das nun mit Wasser aus? Also wir haben in Europa, in Deutschland gehört, gerade in den letzten 2 Covid-Jahren, es ist ja nun gerade in Südafrika, gerade am Kap auch, extrem wenig Wasser gewesen. Er hatte ganz große Schwierigkeiten damit.
Wir hatten 2018, 19 wahrhaftig diese Schwierigkeiten, aber die letzten paar Jahre waren wieder gut. Aber wir wissen immer, nach guten Jahren kommen schlechten Jahren mit Wasser, das kennen wir schon. Wir sind ein wasserarmes Land, Punkt. Und da muss man schon sparsam sein mit Wasser und Pflanzen oder Gärtnern mit diesem Wissen.
Habt ihr Regenwasser gesammelt?
Nee.
Gar nicht?
Nein, alles
was
Natur.
Habt ihr genutzt und ansonsten? Ja, dann kommt aber das zweite Thema, was ich unglaublich spannend finde, das ist nämlich das Feuer. Erzähl mal die Geschichte mit diesem Feldenboss. Das geht nicht ohne Feuer, offenbar.
Es geht nicht ohne Feuer, klar. Aber das sind natürlich in der Geschichte von Fanbus waren es immer natürliches Feuer. Leider ist es so gekommen jetzt, dass wir wegen zu vielen Menschen oder Unverantwortung und mit Zigaretten oder Kippen jedes Jahr brennt es bei uns in den Bergen. was dann zu, das ist ein kompliziertes Thema. Es reduziert die Sorten vom Fynbos, weil Fynbos braucht eigentlich 10 bis 15 Jahre Zwischenfeuers, um zu vermehren. Das ist optimal. Aber leider im Kap brennt es fast jedes Jahr irgendwo anders. Und das Fynbos kann sich nicht so gut erholen. Es braucht, klar, um die Samen, braucht es Feuer. Das braucht dieses in dieser...
Im Prinzip ist das eine Art Dünger. Also im Prinzip ist es eine Art Bodendünger.
Ja.
Aber was du erzählt hast, ist natürlich nicht lustig. Mhm. Ihr spürt natürlich den Klimawandel hier.
Ja.
Mindestens so extrem wie wir. Wie wirkt er sich in Afrika aus, der Klimawandel, also im südlichen Afrika? Wir reden mal nicht über Kontinent, wir reden jetzt hier über Europa. Ja. Wie wirkt er sich aus?
Extremere Winde, alles ein bisschen heftiger.
Alles.
Heißer, trockener und Feuer.
Und natürlich. Und ich habe auch gesehen, auch hier zeigt es sich, ihr redet über exotische Pflanzen.
Mhm.
Nun reicht das für mich aus Europa schon, wenn ich hier nach Südafrika komme, ist alles exotisch. Aber ihr meint natürlich die Pflanzen, die nicht hierher gehören. Mhm.
Die nicht einheimisch
sind. Das sind Pinien, die mal irgendwann eingewandert wurden.
Ja.
Das sind Eukalyptusbäume, die mal irgendwann eingewandert wurden. Und so etwas alles. Ne? Und das rächt sich jetzt natürlich auch.
Das ist natürlich.
Weil Pinien brennen gut. Ne?
Ja, das ist natürlich das Problem. In diesen Fynbos-Gebieten, wo das Feuer herrscht. Fynbos-Feuer ist ein ganz kaltes Feuer. Es geht schnell durch, es brennt schnell und die Tiere können schnell wegrennen und dann können sie wiederkommen. Also wenn es in einem begrenzenden Wald ist mit Pinien drin oder mit Eukalyptus drin, dann brennt es über Tage.
Ja, und das ist was ganz anderes.
Und
da können sich die Pflanzen natürlich nicht erholen. Das ist etwas anderes. Wir sind jetzt in ein ganz ernstes Thema gekommen. Das kannst du nicht anders, wenn du Natur behandelst, weil momentan die Probleme auf der ganzen Welt ja zu sehen und zu spüren sind. Pascal, du hast deutsche Wurzeln. Du hast natürlich Deutsch sprichst du, wenn du deine Touristen durch Kapstadt führst. Und du sprichst fantastisch Deutsch. Normalerweise ist deine Heimatsprache Afrikaans und Englisch.
Ja.
Oder andersrum, ne? Englisch und Afrikaans. Mhm. Aber du kennst auch Deutschland, du hast Freunde in Deutschland und so weiter. Würdest du dir vorstellen können, woanders zu leben? Du hast jetzt eine ganze Reihe von Wendepunkten gerade hinter dir und so weiter. Aber könntest du dir vorstellen, woanders zu leben als hier?
Ich kann mir vorstellen, ein paar Monate im Jahr anderswo zu leben, aber das ist meine Heimat und ich liebe es.
Das merkt man dir auch in jedem Satz an und ich danke dir für diesen wunderschönen Eindruck. Danke, Pascal.
Karlins Gartenreisen.